HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Doris Renk. Schönen guten Abend.
Wann ist heute Morgen gestern, wo doch gestern heute war?
Diese Zeitabfolge ist überhaupt nicht zu verändern.
Ist es morgen oder später? Ist's vielleicht in einem Jahr?
Wir müssen anders morgen denken.
Wann ist heute Morgen gestern?
Zuerst vor ein paar Jahren hat es so geheißen, Herr Tengelmann, wenn du arbeitest in einem sicheren Unternehmen, ist zukunftsorientiert ausgerichtet.
Ja, irgendwie habe ich schon Angst, dass das alles zerfällt.
Ist vielleicht in einem Jahr.
Was macht man dann?
Viele waren dabei, die aber nicht gleich von heute auf morgen einen Job finden, rechne ich.
Mein Sohn hat er auch geschafft, der ist jetzt schon weg, weil man ja nicht weiß, wie es weitergeht.
Wenn ich so darüber nachdenke, ja, dann wird mir plötzlich klar.
Tengelmann, wenn du arbeitest, da wird der Mitarbeiter geschätzt und seine Arbeit. Stimmt alles nicht mehr. Das ist von heute auf morgen abgeschafft worden.
Wann ist heute Morgen gestern?
Diese Zeitabfolge ist überhaupt nicht zu verändern.
Schade.
Aber offensichtlich ist es so, dass das Unternehmen den Versuch unternehmen will, vorher eine Klärung herbeizuführen.
Ist es morgen oder?
Was soll's? Wir müssen auch abwarten.
Ist vielleicht in einem Jahr.
Vielleicht in einem Jahr, das kann schon zu spät sein. Manchmal ist morgen schon gestern. Denn auch wenn es heute noch morgen ist, können wir ja heute schon reagieren. Oft müssten wir es sogar, tun es aber nicht. Handeln, bevor es passiert, wie die Zukunft Fakten schafft, HR2, der Tag. Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. Schon vor dem Referendum zum Brexit reagierten die Börsen. Vor der US-Präsidentschaftswahl hatten sich ausländische Investoren vielleicht ein bisschen zurückgehalten. Die Supermarktkette Kaisers Tengelmann wird von Edeka übernommen, so sah es jedenfalls nach dem Ja-Wort von Minister Gabriel im März aus. Die Gerichte sahen das anders und jetzt ist wieder alles offen. Ohne zu wissen, was morgen sein wird, haben aber Mitarbeiter schon Konsequenzen gezogen. Jedenfalls die, die begehrte Jobs, zum Beispiel im IT-Bereich hatten. Und so gestalten vorauseilende Reaktionen auf mögliche Ereignisse die Zukunft mit. Und das könnte dazu führen, dass es die Supermarktkette, über die entschieden werden soll, morgen gar nicht mehr gibt. Aber heute gab es nochmal Aufschub. Gestern hatten sich die großen Interessenten am Kauf der Kaisers Tengelmann-Filialen ja nochmal getroffen. Inhaber Haupt mit den Geschäftsführern von Edeka und Rewe. An geheimem Ort, aber bekanntlich ohne Ergebnis. Heute war dann die Aufsichtsratssitzung bei Kaisers Tengelmann und die Beschäftigten hatten große Sorge, dass dort eine Zerschlagung des Unternehmens beschlossen würde. Dass es eben kein Morgen geben würde, schon heute nicht. Aber das ist heute zumindest noch nicht klar, noch können Fakten für die Zukunft geschaffen werden. Olaf Biernat über den heutigen Tag bei Kaisers Tengelmann.
Es ist die allerletzte Chance für Kaisers Tengelmann. Zwei Wochen lang will Unternehmenschef Karl-Erivan Haupt noch verhandeln, um eine Lösung für die angeschlagene Supermarktkette zu finden. Das teilte das Unternehmen nach der Aufsichtsratssitzung in Mülheim an der Ruhr mit. Die befürchtete Zerschlagung ist zumindest vorerst vom Tisch. Aufsichtsrat Manfred Schick aus München ist erleichtert.
Wir gehen heute raus mit einem ganz anderen Gefühl. Es gibt keine Zerschlagung, es gibt eine Hoffnung. Es gibt eine Hoffnung, es gibt reelle Chance zu überleben.
Eine Einigung wird aber schwierig. Die Supermarktkette steht mit dem Rücken zur Wand. Kundenzahlen und Umsätze sinken und das Geschäft bricht zunehmend weg, heißt es in einer Erklärung. Deshalb räume man für die Verhandlungen nur 2 Wochen ein. Sollte bis dahin keine Einigung erzielt werden, werde der Vertrag mit Edeka zur Übernahme der Supermärkte von Kaisers Tengelmann beendet. Volker Bohne, Betriebsratsvorsitzender in Berlin, will die Chance trotzdem nutzen.
Es geht 23 Monate schon darum. Das wird immer weiter gemacht. Es ist klar, dass auf Dauer das Unternehmen so nicht aufrechterhalten werden kann, wenn keine Entscheidung getroffen wird. Und noch ist keine Entscheidung getroffen, heute hier und jetzt. Es gibt noch die Möglichkeit, 3 Elefanten sitzen zusammen. Vielleicht finden die eine Lösung, die für alle positiv ist.
Marktführer Edeka und Kaisers Tengelmann hatten ihre Fusion bereits beschlossen. Doch das Bundeskartellamt legte sein Veto ein, weil es Wettbewerbsbehinderungen befürchtete. Das hebelte Wirtschaftsminister Gabriel zwar mit einer Ministererlaubnis aus, doch den Konkurrenten Rewe und Markant gelang es in einer Klage, die Fusion zu stoppen. Für die Mitarbeiter eine Hängepartie, die sich schon seit fast 2 Jahren hinzieht.
Ausblenden kann man das nicht. Nee. Ja, wie erträgt man das? Indem wir viel darüber reden? Hier auch auf Arbeit und zu Hause.
Schlecht. Man schläft nicht, man hat nur noch Bauchschmerzen. Man geht nicht mehr mit Elan zur Arbeit.
Knapp 400 Filialen hat Kaiserstengelmann in Deutschland. Mit 200 die meisten in Nordrhein-Westfalen, weitere 100 entfallen auf Berlin und Bayern. Sollte es zu einer Zerschlagung kommen, dürften vor allem in NRW-Filialen geschlossen werden. Hier gibt es die größte Supermarktdichte. Deshalb richten alle Beteiligten jetzt den Blick nach vorne und wollen sämtliche Energie in die Krisenbewältigung stecken, sagt Sabine Busch, Verdi-Vertreterin im Aufsichtsrat.
Wir haben die Rettung von 15.000 Arbeitsplätzen im Sinn. Das ist unsere Aufgabe als Arbeitnehmervertreter. Wir denken an die Beschäftigten, an deren Familien, die betroffen sind von einer Zerschlagung. Und wir richten uns mit dem Appell an alle Beteiligten an diesem runden Tisch, dass alle Möglichkeiten genutzt werden und dass alle ernsthaft jetzt an einer Rettung in letzter Sekunde mitarbeiten.
Wann die Gespräche fortgesetzt werden, ließen die Verantwortlichen offen. Klar ist aber, dass die Zitterpartie für die Mitarbeiter weitergeht.
Aufschub bei Kaiserstengelmann. Wenn wir glauben, dass das Unternehmen, bei dem wir angestellt sind, bald pleite sein wird, dann schauen wir uns nach einer anderen Arbeitsstelle um. Und wenn das viele im Unternehmen genauso machen, dann schafft das wiederum eine noch schlechtere Ausgangslage für unseren bisherigen Arbeitgeber. Und die Wahrscheinlichkeit, dass es dann tatsächlich zur Pleite kommt, wird noch erhöht. Ob die Ministererlaubnis, die Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel erteilt hatte für eine Übernahme der Kaiserstengelmann-Filialen durch Edeka, ob diese Ministererlaubnis, die vom Oberlandesgericht erstmal gestoppt wurde, rechtens und eine gute Idee war. Damit befassen wir uns heute nicht. Heute geht es um das, was in Zukunft sein soll und wie wir handeln, bevor etwas passiert oder entschieden ist und damit wieder Fakten schaffen, die wiederum die Zukunft gestalten. Heute ist also auch schon morgen. Klingt kompliziert, ist es auch, aber so ist der Mensch. Schauen wir uns die Sachlage an mit Hilfe von Professor Heinz-Josef Bontrup, Wirtschaftswissenschaftler an der Westfälischen Hochschule in Gelsenkirchen. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Der Lebensmittelmarkt ist ja heute schon unter wenigen großen Akteuren aufgeteilt. Kaiserstengelmann ist da vergleichsweise klein und fährt schon seit Jahren Verluste ein. Deshalb will Inhaber Karl Irivan Haub auch verkaufen, bei Verlusten von 10 Millionen Euro pro Monat nachvollziehbar. Schauen wir kurz in die Vergangenheit. Wie konnte es denn dazu kommen, dass die Kaiserstengelmann-Filialen so defizitär sind?
Also lassen Sie mich zunächst einmal sagen, mir tun natürlich die Beschäftigten leid. Sie werden jetzt am Ende die Suppe leider auslöffeln müssen. Mhm. Aber der Grund ist, im Lebensmitteleinzelhandel tobt seit Jahren ein gigantischer Konkurrenzkampf an den Absatzmärkten. Es geht um Marktanteile. Man will sich vergrößern. Man will am Ende übrig bleiben in diesem Kampf der Giganten, so muss man sagen. Und die Fusion, die da jetzt geplant war, beziehungsweise der Aufkauf Edeka, dass man da jetzt Tengelmann-Kaisers schlucken wollte, bestätigt das nur.
Warum musste Kaiserstengelmann fast 10% höhere Einkaufspreise zahlen als die Konkurrenz?
Ja, das ist ja das eigentliche Phänomen in dieser Branche. Der Einkauf liegt bekanntlich im Gewinn. Diese großen Handelsgiganten versuchen an ihren Beschaffungsmärkten die Lieferanten zu erpressen. Das machen sie auch, um niedrigste Einkaufspreise zu erzielen. Dann geben sie diese erpressten Einkaufsvorteile, geben sie an ihren Absatzmärkten uns Nachfragern, uns Kunden weiter. Aber wir schreien da leider, so befürchte ich, auf dem falschen Bein, hurra. Denn am Ende werden vielleicht 2, 3 überbleiben und die diktieren dann uns in den Supermärkten, was wir noch zu kaufen haben und was nicht.
Und wir bezahlen letztlich damit dann auch die Arbeitslosigkeit, die droht bei einer Zerschlagung eines Unternehmens. Warum möchte Herr Haub eigentlich so gerne unbedingt an Edeka verkaufen? Warum sperrt er sich so gegen eine Verteilung auf mehrere Konkurrenten?
Na, das ist schnell erklärt. Herr Haub wird verhandelt haben mit potenziellen Aufkäufern. Und da gilt nun mal das Gesetz in der Ökonomie. Wer das meiste zahlt, der bekommt den Zuschlag.
Es geht ja nicht nur um Märkte, es geht um Menschen, die um ihren Arbeitsplatz fürchten und die möglicherweise nicht abwarten, bis die Sache entschieden ist, sondern selbst handeln. Was passiert in einem Unternehmen, wenn in so einer Situation viele kündigen? Wie man hört, ist das ja bereits im Gange und zum Beispiel die IT-Abteilung von Kaiserstengelmann sei kaum noch arbeitsfähig mit den verbliebenen Leuten. Kann ein Unternehmen sowas überhaupt überstehen?
Naja, zunächst einmal ist das ein ganz normales Phänomen, dass natürlich die Mitarbeiter das Unternehmen verlassen, die an den externen Arbeitsmärkten sich Chancen erhoffen, die ihre Arbeitskraft sozusagen einem anderen Unternehmen anbieten können und hochwahrscheinlich auch neue Arbeit finden. Aber es bleiben und müssen leider bleiben die Verkäuferinnen und so weiter, die dann an den Arbeitsmärkten nur schlechte Chancen haben, einen neuen Arbeitsplatz zu finden. Also das ist ein hinlänglich bekanntes Phänomen. Phänomen. Und das führt natürlich im Unternehmen letztlich dazu, wenn die hochproduktiven Mitarbeiter das Unternehmen verlassen, dass die Unternehmen noch mehr Produktivität verlieren. Und das ist in der Krise natürlich etwas, was die Unternehmen überhaupt nicht gebrauchen können. Und dann ist der Niedergang, der ist vorgezeichnet.
Der Zukunft eine Chance geben, das hat manchmal auch mit Geduld zu tun. Auch nicht handeln ist ja letztlich eine Handlung. Wenn Kaisers-Tengelmann-Inhaber Haupt die Nerven verliert und den Konzern doch noch zerschlägt, was dann?
Naja, ich vermute, es wird dazu kommen, weil die andere Möglichkeit ist versperrt durch die Gerichte. Man wird nicht mehr lange zuwarten können, weil ja offensichtlich auch enorme Verluste geschrieben werden bei Tengelmann Kaisers. Also man wird das Unternehmen wohl zerschlagen. Was für den Wettbewerb gut ist, dann wird natürlich die Konzentration am Ende nicht so groß sein, als wenn Edeka Tengelmann Kaisers geschluckt hätte. Aber das bedeutet natürlich für die Beschäftigten, wie ich schon zu Beginn sagte, dass sie die Suppe auslöffeln müssen. Sie sind leider die Leidtragenden. Aber auch das ist ökonomisch keine neue Erkenntnis. Jede Fusion kostet natürlich Arbeitsplätze in marktwirtschaftlichen Ordnung und die Fusion ist immanenter Bestandteil des Wettbewerbsprozesses.
Die Monopolisierung der Lebensmittelbranche ist ja schon sehr weit fortgeschritten, mit den entsprechenden Nachteilen auch für die Verbraucher. Wie könnten wir als Verbraucher denn durch unser Einkaufsverhalten die Zukunft mitgestalten?
Naja, eine Konsumentensouveränität, wie sie da immer behauptet wird, die existiert natürlich überhaupt nicht. Wir sind den großen Giganten heute schon ausgeliefert. Wenn wir in die Supermärkte gehen, ja, wir haben alleine keine Zeit, um überhaupt in den Märkten, jedenfalls geht mir das so, Ihnen wird es wahrscheinlich auch so gehen und vielen anderen Zuhörern auch. Da sind wir einfach überfordert. Und da sehe ich kaum Möglichkeiten, dass wir als Endnachfrager da etwas gegen tun können. Und außerdem, keiner will natürlich höhere Preise bezahlen. Das ist ja auch die Krux, dass wir nach den billigsten Produkten, nach den Schnäppchen jagen. Und das führt natürlich dazu, dass der Wettbewerbsprozess an den Absatzmärkten im Handel zusätzlich angeheizt wird. Aber lassen Sie mich noch einen Aspekt auch sagen, den halte ich für ganz wichtig. Hier in diesem Markt entstehen gigantische Ausbeutungsketten. Ja. Wenn die großen Handelsgiganten an ihren Beschaffungsmärkten die Lieferanten knebeln und denen die Gewinne nehmen, ja, dann versuchen natürlich die Lieferanten diesen Druck auch wiederum auf ihre Beschäftigte weiterzugeben. Das heißt, auch hier kommt es zu Ausbeutungsprozessen, sodass man hier leider von einer gigantischen Ausbeutungskette reden muss.
Und den letzten schlagen die Hunde. Vielen Dank, Professor Heinz-Josef Bontrup, Wirtschaftswissenschaftler an der Westfälischen Hochschule Gelsenkirchen. Das danach ist schon das nächste davor. Handeln, bevor es passiert, wie die Zukunft Fakten schafft. HR2 der Tag. Befürchtungen, die wir für die Zukunft haben, bringen uns manchmal auf Ideen, um Übel noch abzuwenden. Da wir aber nicht wirklich wissen, was kommen wird, sind die Maßnahmen oft vergebens.
Fritz, der mal wieder schrecklich träge, vermutet, heute gibt es Schläge und knöpft zur Abwehr der Attacke ein Buch sich unter seine Jacke, weil er sich in dem Glauben wiegt, dass er was auf den Buckel kriegt. Die Schläge trafen richtig ein. Der Lehrer meint es gut. Allein die Gabe wird für heute gespendet, mehr unten, wo die Jacke endet, wo Fritz nur äußerst leicht bekleidet und darum ganz besonders leidet. Ach, dass der Mensch so häufig irrt und nie recht weiß, was kommen wird.
Ja, man kann es manchmal nicht vorhersehen und hat dann die falschen Maßnahmen ergriffen. Der Brexit ist bisher nur eine Willenserklärung. Noch ist nichts passiert. Die entsprechenden Austrittsverhandlungen zum Trennungsprozess von Großbritannien aus der EU müssen erst noch eingeleitet und viel später dann auch durchgeführt werden. Da ist noch nicht einmal die Einleitung klar. Und was, wie? Und das Wie des ganzen Prozesses schon gar nicht. Aber der Brexit wirft auch seine Schatten voraus. Denn was die einen beklagen, eröffnet möglicherweise für andere neue Perspektiven. Lange bevor sicher ist, wie ein Austritt aus der EU konkret aussehen wird und welche Einschränkungen zum Beispiel die englische Finanzwelt zu verkraften hätte, wird um die Banker bereits gebuhlt. Eine Delegation aus Hessen ist gerade wieder in dieser Woche nach London gereist, um für den Finanzplatz Frankfurt zu werben. Ob die Faktenlage zum Brexit ausreicht, um das gute Gefühl in London schon in Vorfreude auf Frankfurt umzuwandeln? HR1-Reporter Frank Angermund hat da Zweifel.
Wer nach dem Brexit gedacht hat, die Londoner Banker steigen alle sofort in den Flieger Richtung Frankfurt, der war vielleicht etwas zu euphorisch. Nach den ersten Treffen in London und Frankfurt ist klar geworden, eigentlich wollen die Mitarbeiter britischer Banken und Finanzunternehmen an der Themse und nicht am Main leben. Der Finanzplatz London hat auch Hessens Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir von den Grünen beeindruckt. Es sei harte Arbeit, für Frankfurt zu werben, sagt er.
Wir haben das eher partnerschaftlich gesehen. Deswegen habe ich immer gesagt, wir bauen eine Brücke sozusagen von London dann in die EU. Und London wird ein global bedeutender Finanzplatz immer sein. Aber wenn er nicht mehr in der EU ist, stellen sich eben Fragen, auf die wir vielleicht Antworten haben.
Brücken bauen, Vertrauen aufbauen, Partner sein. Das sind die Sätze, die zurzeit benutzt werden, wenn für den Finanzplatz Frankfurt geworben wird. Doch noch im Juli klang das ganz anders. Damals sagte Frankfurts Oberbürgermeister Peter Feldmann von der SPD in einem Interview mit der BBC: Wenn Sie reich werden wollen, dann eröffnen Sie eine Dépendance in Frankfurt. Wenn Sie isoliert sein wollen und aus der Fernglasperspektive sehen wollen, was in der Welt passiert, dann bleiben Sie in London. Solche Sätze fallen nach den ersten Treffen mit Instituten und Banken aus England nicht mehr. Frankfurts Wirtschaftsdezernent Markus Frank von der CDU:
Also so eine Strategie, hallo, jetzt kommen wir und wir bringen euch das Glück, ihr müsst uns nur folgen, wird nicht von Erfolg gekrönt sein, denn die Menschen, die jetzt in London sind, das muss man einfach so sagen, die sind gerne dort. Und denen musst du schon ein bisschen was bieten. Und ohne, dass du Vertrauen aufbaust, hat man da keine große Chance.
Das Vertrauen soll in Gesprächen mit Unternehmen und Banken aufgebaut werden. Geworben wird mit dem internationalen Flughafen, dem gewachsenen Finanzplatz Frankfurt, dem digitalen Knotenpunkt, über den große Datenmengen bewegt werden können, der Internationalität der Stadt, Universitäten und Schulen, dem Steuersystem und dem Mietniveau, sagt Markus Frank.
Wir haben Wohnungspreise, jetzt wird der ein oder andere schlucken, im Vergleich zu Paris und London, die sind eher im unteren Bereich. Das sind alles gute Argumente, um in London für Frankfurt zu werben.
Dass britische Banker die Wohnungsnot in Frankfurt erhöhen und das soziale Gefälle verstärken, glaubt der CDU-Politiker nicht. Sein Argument: Die Banker kommen erst in einigen Jahren.
So Austrittsverhandlungen werden viele Jahre dauern. Und dann wird es Übergangszeiten geben. Das bedeutet, dass wir heute schon mittelfristig denken. Und natürlich in der Zwischenzeit strengen wir uns an. Aber nicht nur um Wohnungen. Die gesamte Infrastruktur der Stadt muss verstärkt werden.
Zudem wird nicht nur für Frankfurt, sondern für die gesamte Rhein-Main-Region in London geworben. Einige Frankfurter Nachbarstädte wie Eschborn bereiten Konzepte und Strategien vor. Andere warten ab, ob sie mit ins Boot springen können. Doch den größten Brexit-Nutzen erhofft sich Frankfurt.
Und putzt sich dementsprechend heraus. Und tatsächlich gibt es schon Menschen, die sich jetzt noch schnell eine Wohnung in Frankfurt suchen wollen, weil ja möglicherweise die Banker bald alle Wohnungen wegschnappen könnten. Der Brexit wirft seine Schatten voraus. Wie er aussehen wird, das wissen wir noch nicht. Ob er wirklich so kommt wie angenommen, auch nicht. HR2 der Tag. Handeln, bevor es passiert, wie die Zukunft Fakten schafft. Fakten spielen in unserer Gesellschaft eine zunehmend untergeordnete Rolle. Vielmehr lassen wir uns beeinflussen von Gefühlen, von Mutmaßungen und Gerüchten. Das Zeitalter des Postfaktischen ist längst eingeläutet. Vielleicht, weil wir mit der Fülle an Informationen, die täglich auf uns einprasseln, und den vielen Fakten einfach überfordert sind. Das Gehirn ist quasi ein Apparat zur Abwehr von Fakten. Unser Gehirn ist dafür ein Emotionsjunkie. Und so verhalten wir uns. Gefühle bestimmen unser Handeln, viel mehr als Fakten. Und das auch, wenn es um Wirtschaft geht. Darüber spreche ich mit dem Börsenjournalisten Stefan Wolf. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Wie viel Fakten braucht die Börse, um zu funktionieren?
Ganz streng genommen eigentlich gar keine, denn an der Börse werden Erwartungen gehandelt, Schätzungen von Analysten, Meinungen von Volkswirten. Es gibt ein schönes Sprichwort an der Börse, das heißt, kaufe das Gerücht und verkaufe die Geschichte. Das heißt also, während die Schätzungen laufen, die Erwartungen laufen, da wird gehandelt. Wenn dann die Fakten geschaffen sind, dann ist die Geschichte eigentlich schon erzählt.
Das ist ja fast ein bisschen Poesie an der Börse.
Ja, absolut, natürlich. Man hat da aber ein ganz knallhartes Kalkül, das dahinter steckt. Denn wenn man die Erwartungen handelt, dann muss man nicht mehr darauf warten, was denn nun letztendlich eintritt. Und dann sind die Erwartungen und die Schätzungen sogar viel wichtiger als die Fakten selbst. Das sieht man dann meistens, wenn ein Unternehmen zum Beispiel Zahlen vorlegt, dann entwickelt sich der Aktienkurs nicht, weil die Zahlen so toll sind, sondern dann geht es darum, dass man sagt, diese Zahlen sind besser als erwartet ausgefallen oder diese Zahlen sind schlechter als erwartet ausgefallen, dann geht's eben bergab.
Wie erleben Sie das? Wer oder was befeuert die Emotionen, die das Handeln der Börsianer steuert?
Also es sind natürlich auch Nachrichten dabei, die das Handeln steuern. Das ist gar keine Frage. Aber es wird natürlich auch zu einem Großteil emotional gehandelt. Manchmal auch, wenn ganz drastische Fakten geschaffen werden. Ich erinnere mich nur an die Anschläge vom 11. September, als natürlich dann die Kurse wirklich abgestürzt sind, als diese Terroranschläge passierten. Da waren sehr viele Emotionen im Spiel und da hat niemand mehr kühl gerechnet, was da die wirtschaftlichen Auswirkungen sein könnten. Da war auch gar keine Zeit dafür.
Gucken wir uns mal das Beispiel VW-Aktie an. Als Dieselgate bekannt wurde, da rauschte die Aktie erstmal ab. Und dann orientierte sich der Börsenwert an den Fakten?
Eigentlich immer noch nicht. Es ist so, dass die Aktienkurse von VW abgestürzt sind. Innerhalb von 2 Tagen haben die Papiere ja über 1/3 ihres Wertes verloren. Und da war es eigentlich blanke Panik. Da hat eigentlich der Fakt oder die Folgen, die wirtschaftlichen Folgen, die haben da keine Rolle gespielt. Und das ist zum Teil immer noch so, wenn die Unternehmen in so einer Endlosschleife von schlechten Nachrichten gefangen sind. Eine Sammelklage hier, noch ein Abgasskandal da, das neue Seat-Modell kann nicht auf den Markt, weil die Abgaswerte nicht stimmen. Wenn man dann erst einmal in dieser Spirale gefangen ist, dann gibt es eigentlich kaum noch einen Lichtblick.
Auch die Deutsche Bank durchläuft ja sehr harte Zeiten. Ihre Aktien haben aber den Ruf oder wie Sie gesagt haben, die Geschichte an der Börse, dass das eine sichere Sache sei. Spiegelt der Aktienkurs da die Faktenlage mit all den Strafzahlungen wider?
Also, dass Bankaktien eine sichere Sache sind, das wage ich zu bezweifeln. Das hat sich in den letzten Jahren mit der Finanzkrise wirklich grundlegend geändert.
Die Geschichte hat sich gewandelt.
Die Geschichte hat sich völlig gewandelt, das ist vollkommen richtig. Die Deutsche Bank ist genauso in dieser Spirale schlechter Nachrichten gefangen. In der vergangenen Woche kam ja die Meldung, dass die US-Justizbehörden 14 Milliarden US-Dollar an Strafe haben wollen. Das würde fast den gesamten Wert der Deutschen Bank auffressen. Das ist aber nur ein kleiner Höhepunkt einer ganzen Serie schlechter Nachrichten und das hat in der Tat dazu geführt, dass auch die Aktien der Deutschen Bank in dieser Spirale gefangen sind. Da können mal gute Nachrichten kommen, da kann es mal sein, dass ein Rechtsstreit zum Beispiel beigelegt ist oder dass man besser mehr Geld verdient als erwartet, aber ganz schnell sitzt man dann wieder in dem alten Trott und da wird die Deutsche Bank den Ruf als Skandalnudel einfach nicht los.
Gibt es denn auch diese ganz rationale Seite an der Börse? Wo wird rein auf Fakten gebaut?
Auf Fakten wird gebaut, wenn wirklich knallharte Wirtschaftsdaten kommen, wenn die Arbeitsmarktzahlen kommen, wenn irgendwelche anderen Zahlen kommen, die über das Wachstum der Wirtschaft Auskunft geben. Und rational handeln dann nicht die Menschen, sondern vor allen Dingen die Computer. Es gibt ja diesen hochfrequenten Handel, in dem Computer millionenfach Geschäfte abwickeln können innerhalb von Millisekunden. Und die handeln absolut rational. Die machen genau das, was man ihnen einprogrammiert. Man sagt, wenn die Arbeitslosenzahlen so und so ausfallen, dann verkaufst du. Und wenn die Zahlen so ausfallen, dann kaufst du. Und genau das macht er dann ganz rational und wird sich da auch von irgendwelchen Gefühlen nicht ablenken lassen, wozu auch er hat keine.
Aber was macht der Börsianer, der die Gefühle hat, der davor sitzt und das beobachtet?
Der hat in dem Falle den Wettbewerbsnachteil, dass er abwägt und dass er überlegt, wie ist denn die Zahl ausgefallen? Was bedeutet das für die Wirtschaft? Da kann er eigentlich dann gar nicht mit dem Computer mithalten, der dann strikt rational handelt.
Beim Terminhandel werden ja im Grunde Wetten auf zukünftige Entwicklungen abgeschlossen. Woraus nährt sich denn die Vorstellung auf das, was eintreten könnte?
Nun, das sind ja in der Tat nichts anderes als Wetten auf einen zukünftigen Preis, auf eine zukünftige Entwicklung. Wenn wir uns mit Agrarwetten beschäftigen, dann ist es genau genommen eine Wette, wie das Wetter ausfallen wird, wenn man wissen will, wie die Ernte ist. Es geht darum, dass das einfach nur ein Finanzinstrument ist, mit dem man zwar Märkte regulieren kann, aber auch gewisse Richtungen vorgibt. Das heißt also, wenn die Stimmung so ist, dass man sagt, wir erwarten zum Beispiel, dass der Ölpreis massiv anzieht und diese Wetten entsprechend platziert werden, dann hat man quasi schon diese sich selbst erfüllende Prophezeiung, dass letztendlich der Ölpreis dann auch tatsächlich ansteigt.
Macht er aber nicht unbedingt. Wenn wir Bilder sehen von den Börsianern, dann haben wir diese Leute vor uns, die umringt von Bildschirmen scheinbar jede Zuckung der Wirtschaft im Blick haben. Fakten also. Was sehen die denn da wirklich?
Also wenn Weltmeisterschaft ist, auch mal Fußball, völlig klar. Also Sport ist hier ganz groß im Kurs. Im Endeffekt natürlich sind es vor allen Dingen die Nachrichten, die da über die Bildschirme tickern. Es sind die Handelsgeschäfte, die über die Bildschirme tickern. Das ist alles rational. Das, was die Gefühlswelt da ausmacht, das ist eigentlich das am Rande. Das sind die Diskussionen darüber und das sind dann eben auch wieder die Erwartungen und die Schätzungen.
Vielen Dank für die Einblicke in die oft irrationalen Abläufe an der Börse. Stefan Wolf.
Gerne.
An der Börse werden, wie wir gehört haben, oft Wetten auf die Zukunft abgeschlossen. Und diese Wetten wiederum haben dann schon wieder Einfluss darauf, wie diese Zukunft aussehen wird. Sicher vorhersagen lässt sie sich aber nicht, ob die Wette gewonnen wird. Die Zukunft lässt sich beeinflussen, wenn man Fakten schafft, aber schlecht vorhersagen. Die Zukunft ist sozusagen schwebend, beschreibt Joachim Ringelnatz.
Habt ihr einen Kummer in der Brust Anfang August? Seht euch einmal bewusst an, was wir als Kinder übersahen. Da schickt der Löwenzahn seinen Samen fort in die Luft. Der ist so leicht wie Duft und sinnreich rundumgeben von Faserstrahlen, zart wie Spinnenweben. Und er reißt hoch über euer Dach, von Winden, schon vom Hauch gepustet. Wenn einer von euch hustet, wirkt das auf ihn wie Krach. Und er entweicht, luftglücklich leicht, wird sich sanft wo in Erde betten, und im Nächstjahr stehen dort die fetten goldigen Rosetten, Kuhblumen, die wir als Kind übersehen. Zartheit und Freimut lenken wieder später deren Samenfahrt. Flöge doch unser aller Zukunftsdenken so frei aus und so zart.
HR2, der Tag. Handeln, bevor es passiert, wie die Zukunft Fakten schafft. Das ist unser Thema heute Abend. Wir bleiben nicht in Deutschland. Wir wagen den Sprung über den großen Teich, denn dort sind gesellschaftliche Entwicklungen im Umbruch. Der Wahlkampf hat Spuren hinterlassen und er wirft seine Schatten voraus. Für manche Wähler ist der Wahlkampf sogar schon abgeschlossen. In den USA muss man nämlich nicht bis kurz vor der Wahl warten, bis man seine Stimme abgeben kann und schon gar nicht bis zum Wahltag, der traditionell ein Dienstag ist, also für die arbeitende Bevölkerung eine echte Zumutung, denn meist gibt es da sehr lange Schlangen vor den Wahllokalen. Man kann schon weit vor dem Termin seine Stimme abgeben und das nicht nur per Briefwahl, sondern eben tatsächlich auch im Wahllokal. Und das nutzen auch immer mehr Menschen, die gar nicht erst abwarten, was zum Beispiel die TV-Duelle noch bringen werden. Sie haben sich bereits entschieden. Sie warten nicht mehr auf weitere Fakten. Martin Ganselmeier über das Early Voting.
Den Anfang machen heute die Wähler in den Bundesstaaten Minnesota, South Dakota und Idaho. Morgen kommen noch Maryland, New Jersey und Maine dazu. Und ab der kommenden Woche öffnen in immer mehr Bundesstaaten die Wahllokale zumindest schon für einige Stunden. Oder die Bürger können dann ihre Stimme per Briefwahl abgeben, was früher nur ausnahmsweise mit einem guten Entschuldigungsgrund möglich war, wenn man am eigentlichen Wahltag verhindert war. Mittlerweile erlauben 36 von 50 Bundesstaaten das Early Voting. Und die frühe Stimmabgabe wird immer beliebter, sagt der Politikwissenschaftler Paul Gronke im Sender NPR.
Mittlerweile werden etwa ein Drittel aller Wählerstimmen schon vor dem eigentlichen Wahltag abgegeben. Im Westen sind es in vielen Bundesstaaten sogar 70-80%.
Noch vor 15 Jahren nutzte nur jeder sechste Wähler das Early Voting. Die Gründe für die wachsende Beliebtheit der frühzeitigen Stimmabgabe liegen auf der Hand. Viele wollen die in den USA oft langen Warteschlangen vor der Wahlkabine vermeiden. Da die Präsidentschaftswahl immer an einem Dienstag stattfindet, gibt es am Wahltag oft Konflikte zwischen beruflichen Anforderungen und dem Wunsch, zur Wahl zu gehen. Doch es gibt auch politische Gründe. Die in den USA oft niedrige Wahlbeteiligung soll durch die Möglichkeit zur frühen Stimmabgabe erhöht werden. Einige Bundesstaaten im Westen wollen sogar ganz auf Briefwahl umstellen. Besonders die Demokraten profitieren derzeit besonders vom Early Voting, so Politikwissenschaftler Paul Gronke.
Die Demokraten haben seit Obamas Wahlkampf 2008 eine sehr gute Wählerdatenbank. Trumps Wahlkampfteam steht da nicht so gut da.
Dank Obamas Datenbanken kann auch Clintons Wahlkampfteam viele demokratische Sympathisanten ansprechen, um sie zur frühzeitigen Stimmabgabe zu bewegen. Während die Stammwähler der Republikaner, ältere, konservative Bürger, am Wahltag pflichtbewusst ihre Stimme abgeben, sind die Stammwähler der Demokraten, Afroamerikaner, Hispanics und Jungwähler am Wahltag weniger zuverlässig. Auch deshalb appelliert Hillary Clinton auf jeder Wahlveranstaltung:
This is going to be close.
Das wird echt knapp. Wir brauchen alle Stimmen. Nicht zu wählen ist einfach keine Option. Davon würde nur Trump profitieren.
Zumal Hillary Clinton in den aktuellen Umfragen nur noch einen knappen Vorsprung hat. Je mehr Demokraten jetzt schon wählen, umso besser für Clinton. Aber ist eine frühe Stimmabgabe nicht auch riskant? Schließlich kann in den nächsten 6 Wochen noch so viel passieren. Und die TV-Duelle kommen ja erst noch. Keine Sorge, mein Politikwissenschaftler Paul Gronke.
Most of the early ballots will come in.
Die meisten der frühen Wählerstimmen werden nicht früher als eine Woche vor dem Wahltermin abgegeben. Wenn wir die Leute später fragen, ob sie ihr Votum doch lieber noch geändert hätten, dann sind das nur ganz wenige.
Und noch immer sind zwischen 5% und 10% der US-Bürger unentschlossen, wen sie am 8. November wählen sollen. Die Fernsehduelle in den kommenden Wochen finden also nicht umsonst statt.
Early Voting. Wen diejenigen gewählt haben, die ihre Stimme jetzt schon abgeben, das wird natürlich erstmal nicht veröffentlicht. Aber wer gewählt hat, das könnte den Wahlkampfteams möglicherweise bekannt sein. Und das ist keine belanglose Information. Andreas Ross ist politischer Korrespondent der FAZ in Washington. Schönen guten Abend, Herr Ross.
Hallo, Frau Renk.
Die Daten von Wählern spielen eine ganz andere Rolle im amerikanischen Wahlkampf als bei uns. Wie macht sich der Umgang mit den Daten da bemerkbar?
Darin macht er sich bemerkbar, dass die Campaigns, die Wahlkampfstäbe der beiden Kandidaten so viel wie irgend möglich über die potenzielle Wähler in Erfahrung bringen und das in riesigen Datenbanken gespeichert wird, die seit Monaten und Jahren, insbesondere bei einer Kandidatin wie Hillary Clinton, die sich schon so lange auf dieses Spiel vorbereitet, kontinuierlich angedickt und aktualisiert werden. Das heißt, wenn ich als Wahlkampfmanager in einem Schlachtfeldstaat, wie diese Bezeichnung lautet, für die Staaten, wo es besonders eng wird und wo es drauf ankommt, wo man knapp gewinnen will und nicht knapp verlieren darf, weil der Gewinner alle Wahlmänner kriegt. Wenn ich da weiß, dass diese oder jene Person weder einer meiner Die-Hard-Unterstützer ist, die Stimme habe ich sicher, da muss ich mich nicht weiter mit beschäftigen, noch einer der absolut felsenfesten Unterstützer der anderen Seite ist, sondern jemand so ungefähr in der Mitte, dann möchte ich wissen, handelt es sich hier um eine 22 Jahre alte junge Mutter, die vielleicht mit einer Werbebotschaft für gratis Kinderbetreuung besonders gut herumzukriegen wäre? Oder handelt es sich hier vielleicht um den aus Afghanistan zurückgekehrten Kriegsveteran, der sich große Sorgen darüber macht, dass Barack Obama die Vereinigten Staaten geschwächt hätte weltweit?
Also so genau weiß man da Bescheid. Ist Datenklau da gar kein Thema?
Datenklau ist das falsche Wort. Das ist nicht geklaut, das ist legal. Es ist sicherlich vielen Wählern nicht sehr bewusst, wie viel die politischen Kampagnen über sie wissen, wenn bei ihnen an die Tür geklopft wird. Und wenn sie so ein noch unentschiedener Wähler, sagen wir, in Ohio sind, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass täglich jemand bei ihnen an die Tür klopft, um mit ihnen über ihre politische Absicht reden zu wollen. Ja, aber die Leute werden meistens nicht ahnen, wie viel derjenige, der da klopft, in seiner App vorher schon nachlesen konnte über die Person, um ihr genau das zu sagen, was sie hören möchte.
Wenn man da so genau Bescheid weiß über die Wähler, sind die Prognosen dann schon sehr genau?
Es ist ja immer die Frage, wer weiß so gut Bescheid. Diese Datenberge sind ein groß gehüteter Schatz. Die Obama-Kampagne, die das im Prinzip erfunden hat und die nicht nur 2008 auf diesem Wege gigantische Erfolge erzielt hat, sondern auch 2012 mit Romney da richtig deklassiert hat, die haben deren Informatikleute, deren Computerleute, die diese Datenbanken verwalten, behaupten, dass sie im Prinzip mit beinahe 100%iger Treffsicherheit die knapp 70 Millionen Amerikaner identifizieren können, die ihr Kreuz bei Obama gemacht haben. Ich bin mal in Iowa mit einer jungen Frau herumgelaufen, die von Tür zu Tür ging und die sich so ein bisschen belustigt darüber geäußert hat, dass manchmal alte Herrschaften an der Tür noch sagen, wenn man sie fragt, für wen haben Sie beim letzten Mal gewählt, junge Frau, es gilt doch das Wahlgeheimnis. Für Leute, die in Wahlkämpfen mitspielen, ist das eine Vorstellung des 20. Jahrhunderts. Und insofern ist, wie Sie anfangs sagten, der Umstand, ich habe mich da nochmal vergewissert, dass die einzelnen Wahlleiter in den 50 Bundesstaaten, wo es das Early Voting, die vorzeitige Stimmabgabe gibt, den Kampagnen täglich mitteilen, welche Wähler schon gewählt haben, eine unglaubliche Hilfe für die Kampagnen, weil sie diese Leute zum Beispiel schon mal nicht mehr keinen Aufwand treiben müssen, um die in ihre Reihen zu kriegen.
Die können sich dann auf die konzentrieren, die vielleicht noch unentschlossen sind. Es ist ja nicht so, dass in den USA jetzt Investitionen zurückgehalten würden, weil jemand befürchtet, dass der eine oder die andere an die Macht käme. Aber dieser Wahlkampf hat das Land verändert. Von außen schauen wir ja mit Entsetzen auf die verbalen Entgleisungen von Donald Trump. Hat sich denn das Selbstbild der USA gewandelt, die Eigenwahrnehmung der Amerikaner?
Sicherlich gibt es insbesondere in dem, was man jetzt das Establishment nennt, wo der Hauptgraben inzwischen zwischen sozusagen Volk und Establishment zu verlaufen scheint, viele Leute, die sich richtig schämen für das, was geworden ist. Jetzt macht Amerika dieses fast zweijährige Spektakel der Vorwahlen, längster Wahlkampf der Welt, größte Politshow der Welt, wie auch immer sie es nennen wollen. Und am Ende kommt dabei heraus, dass auf beiden Seiten die unbeliebteste Person zum Kandidaten wird. Das ist etwas, wo viele Amerikaner nicht stolz drauf sind. Und insbesondere diejenigen, die auf der Linken sind, aber auch Leute, die von Haus aus sozusagen moderate Republikaner sind, insbesondere solche, die Kontakt zu Menschen in anderen Ecken der Welt haben, die genieren sich regelrecht für das, was da passiert. Was übrigens nicht heißt, dass die dann alle gegen Donald Trump stimmen werden, denn es gibt Leute, die Hillary Clinton trotz dieser Analyse für das größere Übel halten.
Das heute hat also das Morgen schon sehr bestimmt, auch in der Eigenwahrnehmung. 9/11 hat die USA ja verändert, wie wahrscheinlich kein Ereignis davor und bis jetzt auch noch nicht danach. Ist New York heute eine andere Stadt ohne die Twin Towers? Und das meine ich natürlich nicht optisch.
Ach, ich glaube, man darf auch nie, also klares Ja und klares Nein. Einerseits sind natürlich, ist mit Händen zu greifen, die Sicherheitsvorkehrungen, die es gibt jetzt gerade nach diesem letztlich ja sehr dilettantischen neuen Anschlag von voriger Woche. Sofort sieht man wieder schwer bewaffnete Nationalgardisten am Hauptbahnhof, also an der Penn Station oder so. Natürlich ist das ein Bild, das sich dem New York-Reisenden vielleicht vor 20 Jahren so nicht so oft geboten hätte. Aber die New Yorker, die gehen ihren Tag an und die Amerikaner haben vielleicht eine Neigung, vielleicht haben sie das uns Deutschen ganz allgemein gesprochen voraus, sich nicht bange machen zu lassen, nicht zu viel, vor allem nicht zu ängstlich in die Zukunft zu gucken, sondern im Hier und Jetzt zu leben und sich da nicht von beirren zu lassen, auch wenn natürlich wahr ist, dass der Sicherheitsapparat in den vergangenen 15 Jahren auch wegen der öffentlichen Forderung an die Politiker, man soll gefälligst ausschließen, dass so etwas jemals nochmal passieren könne, unheimlich angewachsen ist.
Deshalb sagen die Amerikaner ja auch German Angst, wenn es um Angst vor der Zukunft geht. Andreas Ross, politischer Korrespondent der FAZ, ganz herzlichen Dank. Zukunftssorgen treiben die Amerikaner im Allgemeinen also weniger um. Mit denen kennt man sich als Deutscher besser aus. Die Angst vor dem, was kommen mag, beeinflusst das, was kommen wird. Und unser Handeln in der Zukunft oder für die Zukunft. Christian Morgenstern mit Zukunftssorgen.
Korff, den Ahnung leicht erschreckt, sieht den Himmel schon bedeckt von Ballonen jeder Größe und verfertigt ganze Stöße von Entwürfen zu Statuten eines Clubs zur resoluten Wahrung der gedachten Zone vor der Willkür der Ballone. Doch er ahnt schon, ach, beim Schreiben seinen Club im Rückstand bleiben, dämmerig dünkt ihn wird die Luft und die Landschaft Grab und Gruft. Er begibt sich drum der Feder, steckt das Licht an, wie dann jeder, tritt damit bei Palmström ein, und so sitzen sie zu zweien. Endlich, nach 4 langen Stunden, ist der Albdruck überwunden. Palmström bricht zuerst den Bann. Korff, so spricht er, sei ein Mann, du vergreifst dich im Jahrzehnt. Noch wird all das erst ersehnt, was vom Geist dir vorgegaukelt, heut dein Haupt schon überschaukelt. Korff entrafft sich dem Gesicht. Niemand fliegt im goldenen Licht. Er verlöscht die Kerze schweigend. Doch dann, auf die Sonne zeigend, spricht er, »Wenn nicht jetzt, so einst kommt es, dass du nicht mehr scheinst, wenigstens nicht uns, den Grausen, sag ich's unteren 10.000.« Wieder sitzt von Korff danach stumm in seinem Schreibgemach und entwirft Statuten eines Clubs zum Schutz des Sonnenscheines.
Geschützter Sonnenschein in Zukunft. HR2 der Tag. Handeln, bevor es passiert ist, wie die Zukunft Fakten schafft. So haben wir die Sendung überschrieben. Wir öffnen unseren Blick ins Gestern, das schon morgen war, noch ein bisschen weiter. Es geht um Entwicklungen, die längst nicht so überraschend über uns hereingebrochen sind, wie wir uns das vormachen. Es geht um Flüchtlingsbewegungen. Es sind ja nicht nur Menschen, die vor Krieg fliehen, die sich auf den Weg Richtung Europa machen. Es gibt noch viele andere Gründe. Und es gibt noch viele andere Regionen als Syrien, Irak oder Afghanistan. Über die zentrale Mittelmeerroute kommen auch viele Flüchtlinge aus afrikanischen Staaten nach Europa. Und von da werden in Zukunft wohl eher mehr als weniger Menschen kommen, so die Befürchtungen. Denn auf dem afrikanischen Kontinent gibt es viele Gründe für Flucht und Migration. Jens Borchers mit den Fakten.
Die europäische Grenzschutzagentur Frontex notiert in ihrer Risikoanalyse für 2016 Folgendes. Von 2014 bis Ende 2015 kamen immer mehr Menschen aus Ost- und Westafrika illegal nach Europa. Die Zahl ging um 42% steil nach oben. Sie kamen über die zentrale Mittelmeerroute. Die Frage ist, worauf deutet das hin? Darauf, dass der nächste große Flucht- und Migrationsschub aus Afrika kommen könnte? Das kann niemand so genau vorhersagen, aber die Fakten weisen darauf hin, dass viele Menschen in Bewegung sind auf dem afrikanischen Kontinent. Rainer Klingholz forscht am Institut für Bevölkerung und Entwicklung in Berlin. Seine Momentaufnahme der Lage sieht so aus.
In Afrika sind fast 20 Millionen Menschen auf der Flucht. Wesentlich mehr sind als Wirtschaftsmigranten innerhalb von Afrika unterwegs, weil sie in einem anderen Land, in einem Nachbarland arbeiten. In Europa aber sind demgegenüber knapp 5 Millionen Afrikaner über die letzten Jahre, Jahrzehnte angekommen, also ein vergleichsweise geringer Teil der Menschen, die in Afrika auf der Flucht oder auf der Arbeitswanderschaft sind.
Bewaffnete Konflikte in der Demokratischen Republik Kongo, in Somalia, im Sudan oder im Südsudan treiben viele Menschen in die Flucht. Im Nordosten Nigerias und den Nachbarstaaten spielt sich wegen des Boko Haram-Terrorismus und aufgrund des Klimawandels zurzeit eine schwere humanitäre Krise ab. Die Betroffenen solcher Konflikte fliehen. Sie stranden dann teilweise als Binnenvertriebene in einer anderen Region ihres Heimatlandes, teilweise in Flüchtlingscamps von Nachbarstaaten. Das sind Beispiele für Konflikte als Fluchtursache. Der zweite Grund für Migration in und aus Afrika: schlechte Lebensbedingungen und mangelnde wirtschaftliche Perspektiven. Die Mehrheit der Migranten sucht nach einer Chance innerhalb des afrikanischen Kontinents. Ein kleinerer Teil, diejenigen nämlich, die es sich finanziell irgendwie leisten können, versuchen, nach Europa zu kommen. Aus Westafrika beispielsweise werden viele von ihnen über verschiedene Schleuserrouten in die Stadt Agadez in Niger gebracht. Von dort aus versuchen die meisten nach Libyen weiterzureisen. Sie hoffen, von dort aus über das Mittelmeer nach Europa zu gelangen. In Agadez beteiligt sich die Europäische Union mittlerweile finanziell an einem Aufnahmezentrum für diejenigen Migranten, die aufgegeben haben und die in ihre Heimatländer zurückkehren wollen. Das sind nicht viele. Als der deutsche Minister für wirtschaftliche Zusammenarbeit Gerd Müller im August dort war, fasste er seine Eindrücke anschließend so zusammen.
Also man sieht erstmal, was Hoffnungslosigkeit bedeutet, wenn man in die Gesichter schaut und mit den jungen Leuten spricht. Sie suchen nichts anderes als eine Zukunft. Arbeit, Überleben.
Zukunft, Arbeit, Überleben. Die Zahl derjenigen, die danach suchen, die wächst in Afrika. Das kann der dritte Grund für Flucht und Migration sein, das rasante Bevölkerungswachstum. Der Demograf Rainer Klingholz nennt als Beispiel Nigeria.
Nigeria hat heute 190 Millionen Einwohner. Die Frauen in Nigeria bekommen im Schnitt noch 5,5 Kinder und das deutet auf ein starkes Wachstum hin. Und tatsächlich haben wir bis 2050 für Nigeria eine Zahl von 400 Millionen Einwohnern zu erwarten.
Schon heute finden junge Menschen in Nigeria, immerhin die zweitgrößte Volkswirtschaft Afrikas, nicht genug Jobs, selbst wenn sie gut ausgebildet sind. Die Frage ist, wohin gehen sie? Bewaffnete Konflikte, Mangel an wirtschaftlichen Perspektiven, immer noch wachsender demografischer Druck in Afrika, Gründe für Flucht und Migration gibt es genug.
Fluchtursachen bekämpfen, das ist das, was unsere Politiker zur Lösung der Flüchtlingsproblematik immer wieder betonen. Aber das ist, wie das Beispiel vom afrikanischen Kontinent zeigt, eine Mammutaufgabe. Die Fakten lassen aber eigentlich gar kein anderes Handeln zu. Eigentlich. Wir haben ja gehört, es gibt Ereignisse, auf die reagieren Menschen sofort, zum Beispiel wenn ihr Arbeitsplatz gefährdet ist. Noch lange bevor das Unternehmen möglicherweise wirklich pleite geht, sucht man sich doch besser schon einen neuen Job. Wir hatten das Beispiel von Kaisers Tengelmann zu Beginn. Die Börsen reagieren oft gar nicht auf Fakten, sondern auf bloße Vermutungen und Stimmungen hin und schaffen damit wieder Fakten. Wenn wir aber auf Entwicklungen schauen, die sich lange anbahnen und ankündigen, wie zum Beispiel die Flüchtlingsbewegungen durch den Klimawandel oder durch Überbevölkerung, dann lassen wir uns viel Zeit mit der Reaktion darauf. Professor Boris Nieswand ist Professor für transnationalen Kulturvergleich und Migration am Institut für Soziologie der Uni Tübingen. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Warum haben wir uns nicht schon lange auf Flüchtlingswellen zum Beispiel aus Afrika vorbereitet? Die Fakten liegen ja seit Jahren auf dem Tisch.
Ich glaube, ein wichtiger Punkt in diesem Zusammenhang ist, dass diese Fragen, die damit zusammenhängen, Kernpunkte unserer politischen Ordnung berühren und eben gar nicht leicht zu lösen sind. Insbesondere der Widerspruch zwischen Entwicklungspolitik, allgemeinen Menschenrechten und der politischen Form des Nationalstaats. Das sind heiße Eisen, die, glaube ich, von allen politischen Akteuren, solange sie sich nicht aufdrängen, gerne nicht angefasst werden. Man greift sie oft auf, wenn es sich nicht mehr vermeiden lässt.
Man schaut also erstmal zu, was da so passiert und hofft im Stillen, dass es vielleicht doch gar nicht so schlimm kommen wird, wie es aussieht.
Und dass es keinen Handlungsdruck gibt. Und solange man keinen Handlungsdruck gibt, muss man ja diese Widersprüche gar nicht bearbeiten.
Es gibt ja auch den Begriff German Angst. Was spielt die Angst dafür eine Rolle?
Ich meine, wir müssen da wahrscheinlich auf unterschiedliche Ebenen unterscheiden. Ich glaube, dass den politisch Handelnden schon bewusst ist, welche Ungleichheiten es in der Welt gibt, welche Fluchtursachen, dass es auch nachvollziehbar ist, warum Menschen sich auf die Flucht begeben und dass man die Nationalstaaten eigentlich unzureichende Antworten darauf haben für diese globalen Fragen. Dass man aber gleichzeitig eben die eigene Wählerschaft, die eigene Bevölkerung bedienen muss, weil man von deren Stimmen abhängig ist. Und da ist sicherlich auch ein Moment von Angst oder Sorge da drin, bestimmte Themen, die dazu führen können, dass man massiv an Wählerzustimmung verliert oder allgemein Zustimmung in der Bevölkerung. Aber das ist, glaube ich, nochmal was anderes, wenn wir uns angucken, was so für kollektive Emotionen in der Bevölkerung entstehen und in welchen Stellen die passieren. Wie deutsch das jetzt ist, das muss man wahrscheinlich nochmal differenzierter diskutieren. Also bestimmte Aspekte sind nicht besonders deutsch da drin, andere vielleicht schon, aber da müsste man nochmal genauer hingucken. Man hat ja im Augenblick auch den Eindruck gehabt, zumindest wenn man die Lage in der Bevölkerung, aber auch der politischen Akteure anguckt, dass die Deutschen interessanterweise im Vergleich zu anderen erstmal relativ wenig Angst hatten.
Das ist ja erstaunlich, weil wir haben ja sehr große Ängste vor der Zukunft. Ich glaube, da sind wir sogar Weltmeister.
Aber wenn wir jetzt 2015 angucken und welche Stimmung zumindest in der Medienöffentlichkeit da war, im Anbetracht der Krise in Syrien und den Flüchtlingsbewegungen, dann haben ja andere Länder viel ängstlicher reagiert als Deutschland unter der Führung von Merkel.
Wie gestaltet die Angst vor der Zuwanderung die Zukunft mit den Migranten?
Also ich glaube, Sie stellen da die richtige Frage. Man muss wahrscheinlich sehen, dass Emotionen und kollektive Emotionen ein politischer Faktor sind. Das wäre ja auch die Frage, warum passiert jetzt eigentlich der Diskurs und dieser Angstdiskurs mit so einer Verzögerung? Mhm. Also zu einem Zeitpunkt, wo die Zuwanderungszahlen eigentlich sinken und nicht in dem Moment, wo diese Zuwanderung stattfindet. Und ich glaube, wir müssen uns Gedanken darüber machen, was sind das eigentlich für politische Dynamiken und Prozesse, die solche Emotionen hervorbringen und dann auch zu einem Politikum werden lassen. Das heißt, diese Emotionen sind nicht einfach da, also die Bevölkerung oder einzelne Personen haben nicht einfach Emotionen und sind immer auch Teil von gesellschaftlichen Prozessen, in denen Personen dazu gebracht werden, bestimmte Emotionen zu haben.
Aber bei dieser Flüchtlingsproblematik hatten wir ja das Phänomen, dass erst eine große Willkommenskultur da war und man dann das Gefühl hatte, die Politik war davon überrascht, hat mit dem Wir schaffen das durch Angela Merkel das aufgenommen und dann haben andere, auch Teile der Union, doch lieber daran erinnert, was man alles vielleicht gar nicht schaffen will.
Genau, und da das ist eine Situation, von der ich behaupten würde, die kann man ganz gut mit so einer Politik kollektiver Emotionen beschreiben. Also man hat was aufgenommen, hat auch ein politisches Kalkül damit verbunden, dass es ein Fenster von Unterstützung gibt für eine relativ liberale Flüchtlingspolitik. Und dann haben sich andere Akteure formiert, die in diesem Moment eher relativ schweigsam waren. Und jetzt hat sich praktisch die Gruppen, die die öffentliche Diskussion dominieren, haben sich verschoben und wir haben im Augenblick eine kollektive Emotion, die eher über Sorge, Verlustängste, Angst vor Gewalttätigkeit, Terrorismus und so weiter getrieben wird.
Sie beschäftigen sich ja sehr intensiv mit diesem Thema. Wie schwer tut sich Deutschland mit der Tatsache, Einwanderungsland zu sein?
Ja, ist die große Frage im Augenblick. Wir haben da, glaube ich, im Augenblick, also wahrscheinlich in vielen europäischen Gesellschaften, eine große Polarisierung um die Frage der Einwanderung, die meiner Ansicht nach im Kern die Frage berührt, was ist eigentlich nationale Souveränität? Was kann, wenn man das so formulieren möchte, das Volk eigentlich noch entscheiden und was kann es nicht entscheiden? Also zum Beispiel, wenn es eine Menge von Personen gibt, die groß genug ist, könnte man sich dafür entscheiden, dass man keine Zuwanderer aus islamischen Ländern haben möchte. Oder geht das nicht, weil das Diskriminierungsverboten widerspricht? Mhm. Und diese Frage, inwieweit man praktisch so eine ethnisch und kulturell verfasste Volksgemeinschaft oder Nation sein will, oder die Frage, inwieweit man sich auch aus Sachzwängen heraus öffnen muss zu so einer pluralistischen Einwanderungsgesellschaft, ist was, was uns schon die letzten Jahrzehnte begleitet und auch immer in neuen Kontexten wieder neu diskutiert wird. Aber wir kommen im Augenblick gar nicht, es ist schwer, diese Frage zu entscheiden, weil die Bevölkerung genau in dieser Frage gespalten ist. Es gibt noch genügend Personen, oder es gibt, was vielleicht wird es ja auch immer geben, die sich gegen die Idee einer Einwanderungsgesellschaft stemmen, während es auch größere Bevölkerungsgruppen gibt, die praktisch so einen liberalen Konsens übernommen hat, dass es die Zukunft Deutschlands sein wird, Einwanderungsland zu sein.
Über die Gestaltung der Zukunft herrscht eben auch nicht immer Einigkeit. Vielen Dank, Professor Boris Nieswan, Professor für transnationalen Kulturvergleich und Migration am Institut für Soziologie der Uni Tübingen. Handeln, bevor es passiert, oder doch lieber warten, bis man reagieren muss? Das kommt offenbar ganz auf das Gefühl an, das wir gerade zu den Fakten haben. In jedem Fall, ob wir handeln oder nicht handeln, wir schaffen Fakten für die Zukunft. Gestern kann schon ein Stückchen morgen gewesen sein. Es kann aber auch sein, dass wir das Morgen heute verschlafen haben. Und manchmal wünschen wir uns das sogar, wie Paul Maar in seinem kurzen Vers zur Zukunft.
Die Zukunft kommt. Schon morgen früh? Kann man die nicht verschieben? Ich wäre so gern, und zwar mit dir, im Heute hier geblieben.
Das war HR2 der Tag. Mein Name ist Doris Renk. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.